Ja, vielen herzlichen Dank. Kulturindustrie, ich werde heute einige erläuternde Dinge zu einem Begriff sagen, von dem ich davon ausgehe, dass ihn ohnehin jeder kennt, wenn die Rede auf Adorno kommt. Und ich meine jetzt in diesem Fall weniger die kritische Theorie Adorno, sondern vielmehr die vielfach medial reproduzierte Persönlichkeit Adornos, die sich komischerweise im Gegensatz zu jener Theorie noch bis heute kurioser Beliebtheit erfreut. Dann fällt üblicherweise bald der Begriff Kulturindustrie. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge von Adorno, die häufig und noch häufiger an falscher Stelle zitiert werden. Noch häufiger aber als diese allenthalben zitierten und meist mit dem professoralen Siegel Diktum versehenen Urteile Adornos hört und liest man eben das Wort Kulturindustrie. Es war, auch das wissen manche noch, in den mittleren 40er Jahren im amerikanischen Exil, als Adorno diesen Begriff geprägt hat. Auf derselben Zeit schrieb er allerdings in dem Minima Moralia einen Abschnitt mit dem Titel »Vor Missbrauch wird gewarnt«. Das war damals auf den Begriff der Dialektik bezogen, der seitens des sogenannten dialektischen Materialismus unterdessen als weltanschaulich geschliffener Generalschlüssel eingesetzt wurde zur Erklärung, naja, schlechthin aller Phänomene, kann man glaube ich sagen, und der dabei die von Hegel vorgezeichnete kritische Arbeit des Begriffs und des Subjekts geradewegs verleugnete. Und Ähnliches lässt sich, glaube ich, auch über den Begriff Kulturindustrie sagen, der seither als ein Schlagwort im furchtbarsten Sinne des Wortes gebraucht wird. Eingeschlagen wird damit entweder auf den allerorts unübersehbaren und unüberhörbaren Hokuspokus, für den eine skrupellose kommerzielle Unterhaltungsindustrie verantwortlich gemacht wird, von der man selbstverständlich die eigene Auffassung von Kultur wohltuend absetzt, oder aber auf Adorno selbst, der als unzeitgemäßer Schöngeist auf eine, naja, solche Art systematisch betriebene Verdummung der Menschen glaubte, herabsehen zu können und dabei seinerseits die vermeintlich progressiven oder subversiven Potenziale jener Veranstaltungen allzu gering schätzte. Die Bedeutung dessen, was Adorno Kulturindustrie nannte, wird also kurzum entweder räumlich oder zeitlich begrenzt. Im ersteren Fall soll Kulturindustrie sich im Wesentlichen auf das Treiben großer Konzerne beschränken, also Medienkonzerne im Wesentlichen, den sozusagen ein sorgsam geschützter Bereich grundehrlicher Kunst oder einer sehr vage bezeichneten Subkultur gegenübergestellt werden kann. Im zweiten Fall soll Kulturindustrie ein bereits vergangenes Phänomen bezeichnen. Das heißt, die unüberschaubar vervielfältigten kulturellen Produktionen, erst recht die noch vielfältigeren Aneignungsweisen dieser Produktionen, seien mit dem monolithisch vorgestellten Konzept der Kulturindustrie nicht mehr zu fassen. Gerade die geschichtsphilosophische Konstruktion aber, aus welcher der Begriff Kulturindustrie seine geschichtliche Bedeutung empfängt, entzieht sich einer solchen auftrumpfend verständnisvollen Historisierung. Die im Übrigen sehr triftige Beobachtung, dass man inzwischen aus einer amerikanischen Fernsehserie in aller Regel Gewichtigeres über die Ungeheuerlichkeit der Welt erfährt, als aus einem mit Preisen bedachten deutschen Roman, besagt nichts gegen die Geltung oder Reichweite des Begriffs Kulturindustrie. Im Gegenteil, die Literatur, auch die sogenannte Ruhe oder Ernste, ist ohne jeden Begriff heute wahrscheinlich kaum mehr zu begreifen. Kulturindustrie bezeichnet nicht einen besonders verrufenen und darum für die meisten umso verlockenderen gesellschaftlichen Bezirk, den man aus eigenem Entschluss einfach wieder verlassen könnte. Ganz abgesehen von der unterschiedlichen Qualität der Veranstaltungen, die unter der Kategorie Kultur administrativ zusammengefasst werden, bildet doch eine jede unweigerlich einen Moment der Kulturindustrie, die nebenbei im Vergleich zu anderen Abteilungen des gesellschaftlichen Betriebs keineswegs als besonders niederträchtig gelten muss. Weder in der marxistischen Tradition noch in den programmatischen Texten der von Max Horkheimer so bezeichneten kritischen Theorie aus den frühen 30er Jahren, beziehungsweise früh stimmt gar nicht, aus den 30er Jahren, war von Kulturindustrie irgendwo die Rede. Selbst in der ersten Fassung der von Horkheimer und Adorno gemeinsam verfassten Dialektik der Aufklärung aus dem Jahr 1944 war anstelle dessen durchgängig noch von Massenkultur die Rede. Warum dieser Begriff in der Druckfassung der Dialektik der Aufklärung von 1947 durch den der Kulturindustrie ersetzt wurde, ebenso wie ein Großteil des entsprechenden Kapitels Kulturindustrie, dürfte diese Initiative vor allem auf Adorno zurückgehen, hat dieser, nämlich Adorno, später nachdrücklich als eine Differenz in der Sache ausgewiesen. Man sei darauf bedacht gewesen, so sagt er, von vornherein die Deutung auszuschalten, die den Anwälten der Sache genehm ist, dass es sich um etwas wie spontan aus den Massen selbst aufsteigende Kultur handle, um die gegenwärtige Gestalt von Volkskunst. Wo heute Begriffe wie Massenkultur oder Massenmedien den der Kulturindustrie wiederum revidieren, tun sie das nicht nur einer womöglich vorgeschobenen Operationalität wegen. Die Rede von Massenkultur wollte einst im Einvernehmen mit der konservativen Kulturkritik die in die legitime Kultur einbezogene Masse der Menschen für unzuständig erklären und das geschichtlich überholte, nämlich von der Kulturindustrie selbst eingeholte Privileg bürgerlicher Bildung und Kultur verteidigen. Wer heute in eher fortschrittlich liberaler Absicht von Massenkultur spricht, möchte demgegenüber das Moment demokratischer Teilhabe betonen, das die Kultur der Masse vor der der Klasse auszeichnet. In diesem Sinne, bemerkte Adorno, verschiebt das Wort Massenmedien, das für die Kulturindustrie sich eingeschliffen hat, bereits den Akzent ins Harmlose. Das Unbehagen hingegen, das der Begriff Kulturindustrie bereitet, dürfte auch daher rühren, dass er polemisch den Gegensatz von Kultur und Industrie als schlechte Identität behauptet. Als Verbund von Massenmedien jedenfalls kommt der so bezeichnete Sachverhalt allemal besser weg als eine Kulturindustrie, die schon dem Wortklang nach an der Last des 19. Jahrhunderts zu tragen hat. Und so ist die Kulturindustrie keine Theorie der Kultur, meint der amerikanische Kulturtheoretiker Frederick Jameson, sondern die Theorie einer Industrie, eines Zweiges der miteinander verquickten Monopole des Spätkapitalismus, der Geld aus dem schlägt, was für gewöhnlich Kultur genannt wurde. Eine solche Art marxistische Deutung greift aber, glaube ich, zu kurz, und zwar auch in Bezug auf Marx selbst. Denn mit der Kritik der politischen Ökonomie und den daraus zu ziehenden Konsequenzen für eine kritische Theorie der Gesellschaft hat Adorno es weitaus strenger genommen als die meisten Marxisten, deren Kritik der vorherrschenden Produktionsweise über den Skandal der Ausbeutung und des Profits, den sie abwirft, selten hinausgelangt. Wenn Douglas Kellner, ein anderer amerikanischer Kulturtheoretiker, behauptet, die Kritik der Kulturindustrie sei eine streng an Marx orientierte Theorie der Massenmedien und der Massenkultur, so hat er recht. Und zwar recht gegenüber auch all denen, die da meinen, Adornos Kritik der Kulturindustrie als spätbürgerliche Kulturkritik missverstehen zu müssen. Diese verschwiegene Orthodoxie, um eine ausnahmsweise geglückte Formulierung von Jürgen Habermas aufzugreifen, das heißt, der nicht dogmatische, sondern ich würde sagen intuitiv richtige Anschluss an die marxische Kritik der politischen Ökonomie ist es, der die Kritik der Kulturindustrie als materialistische Gesellschaftskritik erst ausweist. Es bedarf allerdings der Erläuterung, denn mit Ökonomie, weiß ein jeder, hat sich Adorno nie befasst. Dieses einvernehmlich tradierte Gerücht hat nun dankbarerweise Dirk Braunstein in seinem Buch Adornos Kritik der politischen Ökonomie soeben widerlegt, wenn ich darauf kurz hinweisen darf, auf diesen Titel. Ich möchte mich hier auf den Aspekt der gesellschaftlichen Objektivität oder anders gesagt der sich verselbstständigenden gesellschaftlichen Zusammenhangs beschränken. Was Marx hierüber zumeist eher angedeutet als explizit ausgeführt hat, dass nämlich die Menschen selbst unweigerlich zu Objekten eines scheinbar mit Naturgewalt objektivierten gesellschaftlichen Zusammenhangs werden, wurde im klassischen Marxismus mit der berühmten Ausnahme von Georg Lukács Geschichte und Klassenbewusstsein aus dem Jahr 1923 kaum weiter thematisiert. Es war die von Horkheimer so bezeichnete kritische Theorie, die im Anschluss nicht zuletzt auch an Lukács diese buchstäblich erdrückende und mit dem Fortbestand der kapitalistischen Produktionsweise zusehends schwerer wiegende Objektivität auf ihren Begriff zu bringen suchte. Es gibt, stellte Marx in einer in den 1850er Jahren in London gehaltenen Rede fest, eine große Tatsache, die für dieses unser 19. Jahrhundert bezeichnend ist. Auf der einen Seite sind industrielle und wissenschaftliche Kräfte zum Leben erwacht, von denen keine Epoche der früheren menschlichen Geschichte je eine Ahnung hatte. Auf der anderen Seite gibt es Verfallssymptome, welche die aus der letzten Zeit des Römischen Reiches berichteten Schrecken bei weitem in den Schatten stellen. In unseren Tagen scheint jedes Ding mit seinem Gegenteil schwanger zu gehen. Wir sehen, dass die Maschinerie, die mit der wundervollen Kraft begabt ist, die menschliche Arbeit zu verringern und fruchtbarer zu machen, sie verkümmern lässt und bis zur Erschöpfung auszehrt. Die neuen Quellen des Reichtums verwandeln sich durch seltsamen Zauberbann zu Quellen der Not. In dem Maße, wie die Menschheit die Natur bezwingt, scheint der Mensch durch andere Menschen oder durch seine eigene Niedertracht unterjocht zu werden. All unser Erfinden und unser ganzer Fortschritt scheinen darauf hinauszulaufen, dass sie materielle Kräfte mit geistigem Leben ausstatten und das menschliche Leben zu einer materiellen Kraft verdummen. Die Tatsache, dass mit der fortschreitenden Entwicklung der technischen Fertigkeiten die Menschen nicht dahin gelangt sind, im Bewusstsein der Freiheit ihr Leben zu organisieren, sondern selbst nur mehr als Anhängsel eines ihrer Kontrolle weithin entzogenen Produktionsprozesses mitgeschleift werden, greift Marx dann in seiner Kritik der politischen Ökonomie vielfach wieder auf. Also das Zitat, was ich gerade vorgelesen habe, entstammt einer Zeit, als Marx ja gerade erst damit begonnen hatte, sich mit der politischen Ökonomie wieder auseinanderzusetzen. Der gesellschaftliche Zusammenhang, den die Menschen in der Produktion ihres Lebens unter den Bedingungen des Kapitals unweigerlich herstellen, betätigt sich demzufolge über ihre Köpfe hinweg als das wirkliche Subjekt ihres Tuns und setzt sich als eine dem Produzenten gegenüber äußere und unabhängige Macht fest. Dieser von ihnen selbst erschaffenden Macht gegenüber sind sie im doppelten Sinne gleichgültig. In den Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie schreibt Marx dazu, die Tätigkeit, welches immer ihre individuelle Erscheinungsform und das Produkt der Tätigkeit, welches immer seine besondere Beschaffenheit, ist der Tauschwert. Das heißt ein allgemeines, worin alle Individualität, Eigenheit negiert und ausgelöscht ist. Ein Tauschwert ist die gesellschaftliche Beziehung der Personen in ein gesellschaftliches Verhalten der Sachen verwandelt. Das persönliche Vermögen in ein sachliches. Soweit zunächst Marx. Das Programm einer ästhetischen Erziehung des Menschen, wie Friedrich Schiller es stellvertretend für den ganzen bildungsbürgerlichen Humanismus formuliert hat, findet unter diesen Umständen den Menschen nur mehr als, um noch einmal ein Wort von Marx aufzugreifen, beseelte einzelne Punktualität vor. Man könnte sagen, als lebendiges Zubehör des Kapitals. Das mochte auch Schiller bereits schon von ferne geahnt haben, als er die Menschwerdung sogleich auf den Bereich der Kunst begrenzte und im Prolog zum Wallenstein das oft zitierte Motto ausgab: Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst. Der Hofpoet des deutschen Idealismus, bemerkte dazu Adorno, hat so die verfestigte und allbeliebte Zweiteilung zwischen Beruf und Freizeit bestätigt. Was auf die Qual unfrei und prosaisch unfreier Arbeit und den im Übrigen keineswegs unberechtigten Abscheu vor ihr zurückgeht, sei ein ewiges Gesetz der beiden reinlich getrennten Sphären. Keine soll mit der anderen vermischt werden. Gerade durch ihre erbauliche Unverbindlichkeit wird die Kunst im bürgerlichen Leben als dessen ihm widersprechende Ergänzung eingefügt und unterworfen. Schon ist die Freizeitgestaltung abzusehen, die einmal daraus wird. Sie ist der Garten, Elysium, wo die himmlischen Rosen wachsen, welche die Frauen ins irdische Leben flechten sollen, das so abscheulich ist. Dem Idealisten verdeckt sich die Möglichkeit, es könne real einmal anders werden. Er hat aber die Wirkung der Kunst im Auge. Bei aller Noblesse der Gebärde nimmt er insgeheim jenen Zustand vorweg, der in der Kulturindustrie Kunst als Vitaminspritze für müde Geschäftsleute verordnet. Eine solchermaßen fortschreitende Funktionalisierung der Kunst hat auch Marx, um nochmal auf ihn zurückzukommen, vorausgesehen. Er hat ebenso vorausgesehen, dass was Kunst genannt wird, unter den Bedingungen kapitalistischer Industrie nicht mehr dasselbe ist, wie unter denen handwerklicher Produktion. Die unter Kunsthistorikern geläufige Ansicht, dass nicht jede Kunst zu jeder Zeit möglich sei, spitzt Marx dahingehend zu, dass künstlerische Produktion nicht nur von einem bestimmten Kunstwollen und einem geschichtlich gegebenen Bewusstsein stammt, sondern von den Umständen gesellschaftlicher Produktion allgemein abhängig sei. Die kapitalistische Produktion, schreibt er in den sogenannten Theorien über den Mehrwert, ist gewissen geistigen Produktionszweigen, zum Beispiel der Kunst und Poesie, feindlich und kommt sonst auf die Einbildung der Franzosen, der dachte hier namentlich an Voltaire, der noch im 18. Jahrhundert glaubte, ein Epos verfassen zu können, die Lessing so schön persifliert hat. Weil wir in der Mechanik etc. weiter sind als die Alten, warum sollten wir nicht auch ein Epos machen können? Und die Henriade für die Iliade. Also das ist das Epos, Voltaire ist die Henriade. Der Begriff von Kultur, den Marx hier vor Augen hat, dürfte inzwischen allerdings selbst den staatlichen Institutionen nicht mehr geheuer sein, die dieses Wort stolz im Namen führen. Kultur ist nicht mehr sowohl das siebentorige Theben als auch die Einrichtung jedes Einzelnen in den eigenen vier Wänden, die somit zum Ausstellungsstück einer je nachdem Yuppie- oder Hippie-Kultur avancieren. Nicht vor allem Beethoven und Goethe, sondern das Geklimper und Geschreibsel der zahllosen Talente, die allen Grund haben, gegen den Geniekult zu protestieren. Dass der Begriff sich über sogenannte Kulturgüter hinaus auf Kommunikation, Lebensstile und Freizeitgestaltung erstreckt, hat sicherlich etwas mit intellektuellen Konjunkturen, in erster Linie aber damit zu tun, dass jene Gipsbüstenkultur, hier sehr schön zu sehen in der Humboldt-Universität, die zumal das deutsche Bildungsbürgertum sich im 19. Jahrhundert als Ideal unvergänglicher Schönheit in den Kopf gesetzt hatte, unter dem Druck der gesellschaftlichen Wirklichkeit zerbröckelt ist. Bürgerliche Feier des Wahren, Guten und Schönen erscheint rückblickend wie ein Totentanz mit falschen Kostümen, den die Leute immer dann aufführen, wenn sie sich über ihre neue Rolle noch nicht im Klaren sind. Was Adorno schließlich Kulturindustrie nennen sollte, war ja im 19. Jahrhundert bereits in vollem Gang oder zumindest in Vorbereitung. Das unterscheidet sich natürlich je nach dem Land, in dem man das Glück oder Pech hat zu wohnen. Die Anfänge kann man bis in die englische Literaturproduktion des 18. Jahrhunderts zurückverfolgen, als erstmals massenhaft hergestellte Druckerzeugnisse die Literatur selbst zu formen beginnen. Zu den Vorläufern der Kulturindustrie zählen sicherlich auch jene Weltausstellungen, die seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in den Metropolen der kapitalistischen Welt stattfanden. Dort erstmals verlieh die Industrie ihren Waren den Ausstellungswert, den Walter Benjamin später in der Kunst bescheinigte, die sich im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit von ihrem kultischen Fundament gelöst habe. Jenen Ausstellungswert registrierte übrigens auch schon der Unterhaltungsindustrie ansonsten recht unverdächtige Goethe. Im Faust-Vorspiel lässt er den Dichter zum Direktor sagen: »O sprich mir nicht von jener bunten Menge, bei deren Anblick uns der Geist entflieht. Verhülle mir das wogende Gedränge, das Widerwillen uns zum Strudel zieht.« Goethes merkwürdige Publikumsbeschimpfung kommt der späteren Kulturkritik in manchem schon recht nah, behält ihr allerdings den Witz und die morgendliche Frische voraus, die den zu reaktionärer Polemik verurteilten Kulturrestauratoren des 20. Jahrhunderts schließlich abhanden kam. Dem idealistischen Dichter gegenüber erweist sich der Direktor als interessierter Geschäftsmann, der den faulen Zauber der Veranstaltung durchschaut. Kaum dass sich die Kunst von feudaler und kirchlicher Vormundschaft emanzipiert, hat sie ihre Autonomie mit barer Münze zu zahlen. Viel deutlicher als bei Goethe übrigens, der sich ja schnell ins provinzielle Weimar zurückzog, lässt sich dieser Prozess, glaube ich, bei Balzac beobachten. Zu Recht hat Wolfgang Port Balzac, diesen Geheimagenten der Unzufriedenheit, wie er ihn nannte, als eine kleine Romanfabrik bezeichnet. Also bei Balzac ist sehr gut erkennbar, dass Literatur plötzlich sozusagen als Fortsetzungsroman in Zeitungen erscheint und man für den Markt schreibt und bestimmte Bedürfnisse bedient. Das ist auch bei Balzac politisch sehr interessant zu erkennen, weil er ja einerseits sich als Legitimist, also Anhänger des Ancien Regime im weitesten Sinn, könnte man sagen, zu erkennen gegeben hat, aber zugleich für ganz unterschiedliche politische Parteien geschrieben hat, je nachdem, wer ihn für den Auftrag bezahlt hat. Der im ausgehenden 19. Jahrhundert einsetzende Siegeszug technischer Medien, also zunächst Phonographie, also die Tonaufnahmen, aus der das Grammophon hervorging, Kinematographie, also Schallplatte und Film, später Radio und Fernsehen. Der Siegeszug dieser technischen Medien tat das Übrige, jenen Prozess, den ich vorhin im Sinne der Vermarktung oder Vermarktförmigung der Kunst beschrieben habe, exponentiell zu beschleunigen und seine Wirkungen zu vervielfachen. Es liegt auf der Hand, dass ohne diese technische Entwicklung, die in gleichem Maße auch eine militärische und eine kommerzielle war, die Kulturindustrie, auf die Adorno Bezug nehmen sollte, kaum vorstellbar wäre. Auch deshalb erscheint der Begriff Industrie hier zunächst ganz angemessen. Um einmal den Film, das, wie Adorno damals in den 40er Jahren meinte, charakteristischste Medium der modernen Massenkultur herauszugreifen, so haben natürlich andere Schriftsteller und Theoretiker den die Entwicklung des Films kennzeichnenden Prozess der Industrialisierung und Kommerzialisierung, das heißt auch der Standardisierung und Stereotypisierung der filmischen Verfahren, zuvor schon beschrieben. Man denke etwa an die Arbeiten Siegfried Krakauers, der wurde ja vorhin schon genannt, Rudolf Arnheims oder Béla Ballasch aus den späten 20er Jahren. Hervorzuheben ist hier des Weiteren natürlich, ist auch schon kurz genannt worden, Walter Benjamins Aufsatz über das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit von 1936, der dem Film sozusagen auch unter den vorherrschenden Bedingungen kapitalistischer Produktion das Verdienst zuweist, eine revolutionäre Kritik der überkommenen Vorstellungen von Kunst zu befördern. Den Eindruck, den gerade dieser Text auf Adorno gemacht hat, kann man, glaube ich, kaum überschätzen. Und die Kritik der Kulturindustrie, die er selbst einige Jahre später formulieren sollte, ist durchaus auch als Kritik des Benjaminschen Unterfangens zu lesen, der scheinbar unaufhaltsamen technologischen Entwicklung einen wie auch immer revolutionären Sinn unterzuschieben. Ganz im Gegensatz zu Benjamin, der auch als Medientheoretiker inzwischen hoch im Kurs steht in den Universitäten, figuriert Adorno unter Kultur- und Medienleuten, Theoretikern, wie auch immer man sie nennen mag, eher als eine Art alteuropäischer Connoisseur, der in Kalifornien sein blaues Wunder erlebt habe. Nur scheinbar aber benahm sich Adorno wie die blaue Blume im Land der Technik, die Benjamin geschichtlich verurteilt hatte. In den geschichtsphilosophisch aufgeplusterten Reden von technischer Rationalisierung erkannte Adorno die Tendenz oder lustvolle Bereitschaft, könnte man fast sagen, sich einer zur zweiten Natur angewachsenen Technik zu ergeben, sich anzupassen an ein Zeitalter, Zitat Adorno, das sich mit läppischem Eifer als technisch affichiert, wie wenn über seine Struktur unmittelbar die Produktivkräfte entschieden und nicht ebenso die Produktionsverhältnisse, die jene im Bann halten. Eine Kritik, die auf Produktionsverhältnisse zielt, als deren Produkt erst sie die technischen Produktivkräfte begreift, macht jedenfalls keinen prinzipiellen Vorbehalt gegen ein Unwesen moderner Technik geltend. Am Rande sei daran erinnert, dass Adorno in seiner ästhetischen Theorie das, was er als Wahrheit der Kunst bezeichnet, allein nach Maßgabe der technischen Durchbildung eines Werks beurteilt. Mit der Autonomie der sogenannten autonomen Kunst hat nun allerdings die Technizität der Kulturindustrie wenig zu tun. Technische Rationalität heute, heißt es dazu in dem entsprechenden Kapitel der Dialektik der Aufklärung, ist die Rationalität der Herrschaft selbst. Sie ist der Zwangscharakter der sich selbst entfremdeten Gesellschaft. Autos, Bomben und Film halten so lange das Ganze zusammen, bis ihr nivellierendes Element am Unrecht selbst, dem es diente, seine Kraft erweist. Einstweilen hat es die Technik der Kulturindustrie bloß zur Standardisierung und Serienproduktion gebracht und das geopfert, wodurch die Logik des Werks von der des gesellschaftlichen Systems sich unterschied. Das aber ist kein Bewegungsgesetz der Technik als solcher aufzubürden, sondern ihrer Funktion in der Wirtschaft heute. Übrigens eine der vielen Stellen in der Dialektik der Aufklärung, wo bestimmte Begriffe im Nachhinein redigiert wurden. Also hier, wo das Wort Wirtschaft steht, stand natürlich zuvor so etwas wie entweder Kapitalismus oder Monopolkapitalismus. Es ist vielleicht einigen bekannt, dass Adorno und Horkheimer um bestimmten, Verdächtigungen, zumal in den USA zu entgehen, all diese Begriffe, die dann mit dem einsetzenden Kalten Krieg unter besonderem Verdacht standen, aus dem Buch herauszunehmen und durch eher unverfängliche, wie eben zum Beispiel die Wirtschaft, zu ersetzen. Wobei Sie vielleicht auch hätten sagen können, dass in den USA sowieso niemand das Buch lesen würde, denn es ist ja nur in Amsterdam auf Deutsch erschienen, aber das ist eine andere Frage. Der augenscheinlichen Unübersichtlichkeit der modernen Kultur hält Adorno entgegen, dass das System der Kulturindustrie überhaupt erst einlöst, was die Rede von Kultur im Singular bereits vorweggenommen hat. War diese selbst, sagt Adorno, immer schon wieder die Kultur, so ist die industrialisierte, die konsequente Subsumption diesem Begriff von Kultur ganz angemessen. Was dessen ungeachtet heute vornehmlich als eine Art Patchwork aufgefasst wird, worin ganz verschiedene Kulturen koexistieren und kommunizieren sollen, begreift Adorno als System. Der Ausdruck erinnert sicherlich nicht zufällig an das ökonomische System. Gemeint ist damit aber nicht, dass eine im Geheimen herrschende Klasse sich hinter der Fassade der Massenkultur als deren Strippenzieher betätigt. Als Manipulationstheorie in diesem Sinne wäre die Kritik der Kulturindustrie sicher schon damals fragwürdig und zudem wenig originell gewesen. Detlef Clausen erinnert zu Recht daran, dass Kulturindustrie eigentlich nur als ein ironischer Begriff richtig zu fassen ist, der das falsche Selbstbewusstsein der Bosse und ihrer Belegschaften aufnimmt, so Clausen. Zum Verhältnis von gesellschaftlich vermittelten Zwang und der Willkür der in der Kulturindustrie Beschäftigten, heißt es bei Horkheimer und Adorno selbst, ist auch die Planung des Mechanismus durch die, welche die Daten beistellen, die Kulturindustrie, dieser selber durch die Schwerkraft der trotz aller Rationalisierung irrationalen Gesellschaft aufgezwungen, so wird doch die verhängnisvolle Tendenz bei ihrem Durchgang durch die Agenturen des Geschäfts in dessen eigene gewitzigte Absichtlichkeit verwandelt. Das klingt wahrscheinlich, wenn man es vorliest, etwas kompliziert, ist aber im Grunde eine relativ einfache dialektische Figur, die den Sachzwang, der in der Kulturindustrie herrscht, also der Begriff ist ja heute geläufig, und die Absicht derjenigen, die dort arbeiten, sozusagen zusammenschließt. Entscheidend also ist, dass selbst die manipulativen Absichten, die sich im Produktionsprozess der Kultur waren, womöglich realisieren lassen, gleichsam unabsichtlich sind oder zumindest als unabsichtlich aufgefasst werden seitens der Kritik. Für die Kritik der Kulturindustrie jedenfalls bleiben solche subjektiven Motivationen ohne Belang. Sie, die Kritik, setzt vielmehr bei der Erkenntnis an, dass sich das ökonomische System in seinem Gegenteil, der Kultur, verwirklicht. Das soll der Begriff polemisch zum Ausdruck bringen. Dementsprechend ist auch von der Freiheit des Konsumenten oder Rezipienten in der Kritik der Kulturindustrie allenfalls sarkastisch die Rede. Der bereits zitierte Frederick Jameson sieht in dieser Konzeption den, Zitat, Ausdruck einer jener Tocqueville, Dickens, Trollope, Reiseberichte aus den Vereinigten Staaten, aus dem 19. Jahrhundert, deren gattungsbedingte Ähnlichkeit es den amerikanischen Intellektuellen immer leicht machte, sie als Form des Snobismus und des aristokratischen Vorurteils abzutun. Der distanzierte Blick auf eine fremde Welt bleibt also dem durch Sozialisation schon Einbezogenen schlechterdings verschlossen. Dass dieser selbst sich darum für besonders ausgebufft oder für klüger hält, haben Horkheimer und Adorno schon damals als einen typischen Reflex des von der Kulturindustrie Umzingelten beschrieben. Ihre eigene Position, die Jameson mit der eines Reisenden vergleicht und die man sich vielleicht besser als die eines Hinzutretenden vorstellen kann, ist geschichtlich inzwischen geräumt. Eine Kritik der Kulturindustrie kann, natürlich auch in Europa und sonst wo auf der Welt, nur noch als Selbstkritik formuliert werden. So wie die Menschen fast überall in der Welt vor allem als Waren- und Geldbesitzer ins Gewicht fallen, sind sie als mögliche Kunden bereits im Visier der Kulturindustrie. Auch erklärtermaßen kultivierte Leute, die aus aufrichtigem Interesse oder bloßer Bildungssucht noch mit großen Kunstwerken etwas zu tun haben, kommen nicht mehr ohne ihre Lieblingsschlager und Fernsehprogramme aus. Und diese universalistische Tendenz der Kulturindustrie haben Horkheimer und Adorno in Anlehnung an den Marxischen Begriff des Kapitals vorgezeichnet. Das Unwesen der Kulturindustrie, sagt Adorno, liegt nicht nur darin, dass in ihr, wie früher so krass nur in der Wirtschaft, so auch hier das Wort wieder, sich Tendenzen über den Köpfen der Menschen hinweg durchsetzen, sondern dass die ökonomischen Tendenzen der Gesellschaft sich durchsetzen, indem sie durch die Köpfe der Menschen hindurchgehen. Und zwar, so bleibt zu ergänzen, auch durch die Köpfe jener Eigenbrötler hindurch, die sich den kulturindustriellen Standards und Normen einstweilen entziehen und Produkte auf eigene Faust herstellen, die sie ihr entgegensetzen. Die Geschichte der künstlerischen Avantgarde sowohl wie der sogenannten Populärkultur zeigt, dass auch ihre Gegner der Kulturindustrie wertvolle Dienste leisten und ihr zu Zeiten die raffiniertesten Ideen, die sie zur Erschließung neuer Absatzmärkte benötigt, zu Spottpreisen liefern. Auf ihr fremde Phänomene reagiert die Kulturindustrie mit einem Zuwachs an Komplexität, die sie sogleich wieder reduziert und einem neu etablierten Schema einpasst. Die unter Systemtheoretikern sogenannte Umwelt, also die Leute, die Systemtheorie kennen, merken, dass ich hier die Begriffe aufgreife, aber eher aus Koketterie, als um sie wirklich zur theoretischen Beschreibung einzusetzen. Die unter Systemtheoretikern sogenannte Umwelt wäre hier nichts anderes als die Atmosphäre, denn frische Luft das System zum Atmen braucht. Die Kulturindustrie duldet keine Kultur außer der, die sie selber reklamiert. Und wenn überhaupt, so enthält sie selbst, Zitat Adorno, das Gegengift ihrer eigenen Lüge. Auf nichts anderes wäre zu ihrer Rettung zu verweisen. Rettung allerdings scheint einstweilen nicht in Sicht. Wie das Kapitalverhältnis selbst, so erscheint die Kulturindustrie in scheinbar verwandelter Gestalt als Allgegenwart der Massenmedien oder als weites Feld der Populärkultur ihren Zeitgenossen unausweichlich. Adorno sollte Recht behalten, als er Ende der 60er Jahre sagte, man erwartet von mir etwas wie eine Prognose, sie ist düster. Dennoch konnte man natürlich seine Kritik der Kulturindustrie unterdessen mehr oder weniger verständnisvoll kanonisieren und dem Verdikt der Geistesgeschichte überantworten. Die anstelle jener Kritik etablierten Theorien sind sich zumindest darin einig, dass was sie als Kultur beschreiben, ein ungeheuer komplexes und differenziertes Phänomen sei und jedenfalls keine Explosion von Barbarei, wie Adorno urteilte. An seine Vermutung, die Kulturindustrie möchte am liebsten die Erwachsenen zu Elfjährigen machen, ließe sich heute der Verdacht anschließen, dass ihr das bis hinauf zu den immer zahlreicher werdenden Wissenschaftlern, die sich mit nichts anderem mehr als Kultur befassen, auch gründlich gelungen ist. Die sogenannten Progressiven, die man einst der Avantgarde zurechnete, sind dazu übergegangen, Trost und Hoffnung in die Niederungen der kulturindustriellen Produktion zu setzen und zu diesem Zweck immer latentere Potenziale aufzudecken, die in den diversen Veranstaltungen zutage treten sollen. Die anfängliche Zuversicht, mit der Aufwertung der sogenannten Popular Culture vielleicht etwas von jenem Versprechen einholen zu können, das man einst der Arbeiterklasse ans Herz gelegt hatte, ist der Routine von Kulturarbeitern gewichen, die mit unerschöpflichem Einfallsreichtum den Finessen einer Massenkultur nachforschen, von der Adorno immerhin sehr genau wusste, dass niemand weniger als die in Massen zusammengefassten Einzelnen darin zu ihrem Recht kommen. Subversive Gesten werden plötzlich überall dort ausgemacht, wo Adorno das Verhalten des rebellischen Konformisten erkannte, der der erweiterten Reproduktion der Kulturindustrie umso effektiver zuarbeitet, je weiter er sich auf Distanz zu ihr wähnt. Selbstgefällige Attribute wie Dissidenz und Differenz erweisen sich als kraftlos in der Auseinandersetzung mit einem System, das solche Qualitäten als innovative Produktivkräfte zu integrieren gewohnt ist. Auch Adorno wusste natürlich, dass die von der Kulturindustrie behauptete Identität mit ihren Konsumenten, zitiere ihn, nicht so über jedem Zweifel ist, wie der Kritische denkt, solange er auf der Produktionsseite verbleibt und nicht die Rezeption empirisch überprüft. Nur hat ihn diese im Übrigen auch recht banale Einsicht nicht dazu verführt, den Rezipienten aufs Geratewohl zu einem widerständigen Subjekt zu adeln, dem es idealerweise gelingen soll, noch aus dem dümmsten Film schlauer wieder herauszukommen, wobei so etwas ja durchaus vorkommt. Die Herkunft der Kulturindustrie, aus der auf die Antike zurückdatierende Tradition niederer Kunst, ist Adorno keineswegs verborgen geblieben. Ebenso wenig die damit seit jeher bezweckte Unterhaltung, die es, wie er sagt, nicht aufs Formgesetz abgesehen hat, sondern auf Wirkung und Einverständnis. Darüber hinaus erkannte er aber auch das eigentümlich Neue der Kulturindustrie, das darin besteht, dass sie, Zitat, diese früher verstreuten Momente zusammengefasst, systematisiert zur Ausschließlichkeit erhoben hat. Die herkömmliche Rücksicht auf Wünsche und Gewohnheiten des Publikums hat sie in dirigistische Planung, Rationalisierung, fast in wissenschaftlichen Kalkül umgewandelt. Und an diesen Dingen, die Adorno da in den späten 60er Jahren beschrieben hat, hat sich auch unter dem freundlicheren Namen Popkultur eigentlich nichts Wesentliches geändert, außer dass inzwischen auch allerlei misslungene und künstlerisch vollkommen belanglose Werke sich gerade deshalb als ungemein widerständig aufführen dürfen. Die materialistisch durchsichtige Kultur, meinte Adorno, ist nicht materialistisch aufrichtiger, nur niedriger geworden. Fraglich bleibt zudem auch, das will ich aber nur ganz kurz andeuten, weil das ein anderes Thema wäre, was es unter diesen Bedingungen mit der Produktion und Rezeption authentischer Kunst auf sich hat. Also ich benutze bewusst diesen Begriff authentische Kunst, das ist der Begriff, den Adorno auch benutzt. Ich greife ihn jetzt einfach mal so auf, um ihn zu erläutern. Vielleicht können wir da, wenn der Bedarf besteht, noch später darüber sprechen, warum man das als authentisch bezeichnet. Der Begriff ist ja nicht ohne Grund ganz unverdächtig. Werke sogenannter Klassiker jedenfalls sind heute so leicht verfügbar wie nie zuvor. Die Verbreitung allerdings garantiert ja noch nicht die Zugänglichkeit der Werke selbst, einmal abgesehen von den Veränderungen, die durch die Art ihrer Reproduktion hervorgerufen werden. Die Kulturindustrie als ein auch die sogenannte authentische Kunst umfassender Produktions- und Rezeptionszusammenhang verstanden, neigt dazu, selbst die den avanciertesten Werken innewohnenden Ansprüche zum Schweigen und somit das Radikale vorweg zur Harmlosigkeit zu verurteilen. Die absolute Farbkomposition grenzt ans Tapetenmuster, heißt es dazu in Adornos ästhetischer Theorie. Der Spannungsverlust, der sich Adorno zufolge in der gegenwärtigen Kunst bemerkbar macht, er selbst sprach also davon, wenn ich Gegenwart sage, in den 50er Jahren, rühre aus einem Mangel an historischer Erfahrung in den Formen, das heißt letztlich aus einem Mangel an Tradition. Wenn Widerstand gegen die Tradition gar nicht mehr ausgetragen wird, verfährt die Kunst in leerer, fröhlicher Fahrt, wie es bei Kafka heißt. Wo es keine Tradition mehr als ein wie auch immer sublimiertes Moment gibt, sagt Adorno, gibt es eigentlich nicht die Kraft der wirklichen revolutionären Kunst. Nicht zufällig möchte man meinen, dass das meiste von dem, was heute als Kunst auftritt, dann auch zu bloßem Kunstgewerbe herabgesunken, bisweilen noch unter das Niveau der Kulturindustrie, von der die zu höheren strebende Kunst natürlich nichts wissen. Aber wären womöglich gerade die Produkte der Kulturindustrie heute geeignet, die abhandengekommene Tradition der Kunst zu ersetzen? Doch ästhetische Fragen wie diese, wie gesagt, führen wahrscheinlich weit über das hinaus, was hier über die Kritik der Kulturindustrie zu sagen bleibt. Zu sagen bleibt mir zusammenfassend noch, dass Adornos Kritik der Kulturindustrie eben gar keine Kritik, also nicht in erster Linie eine Kritik der unverdrossen sich selbst anpreisenden Kultur war, sondern die Kritik einer Gesellschaft galt, die es samt ihrer Kultur dahin brachte, die Menschheit in ihre größte Katastrophe zu stürzen. Der seither befestigte Dämmerzustand hat die Voraussetzungen der Katastrophe keineswegs abgeschafft, sondern lediglich deren Folgen konserviert. Das betrifft im Besonderen auch die in Verwaltung übergegangene Kultur. Kritik der Kulturindustrie meint Kritik von Verhältnissen, unter denen Kultur vorab zur Nichtigkeit verurteilt ist. Und zwar auch diejenige, die nichtsdestoweniger notwendig bleibt, um jene erdrückenden Verhältnisse im Traum einmal umzuwerfen. Schließen möchte ich mit einem Wort aus der negativen Dialektik, das man vielleicht weniger euch und den hier Versammelten, aber vielmehr den Leuten nahebringen sollte, die in erklärter Opposition zu den Veranstaltungen der Kulturindustrie die von Adorno sogenannte kulturelle Wichtigmacherei zu ihrer eigenen wichtigsten Sache gemacht haben. Das Zitat kennen die meisten wahrscheinlich schon. Alle Kultur nach Auschwitz samt der dringlichen Kritik daran ist Müll. Indem sie sich restaurierte nach dem, was in ihrer Landschaft, also sie ist die Kultur, was in ihrer Landschaft ohne Widerstand sich zutrug, ist sie gänzlich zu der Ideologie geworden, die sie potenziell war, seitdem sie in Opposition zur materiellen Existenz dieser das Licht einzuhauchen sich anmaßte, dass die Trennung des Geistes von körperlicher Arbeit ihr vorenthielt. Wer für Erhaltung der radikal schuldigen und schäbigen Kultur plädiert, macht sich zum Helfershelfer, während wer der Kultur sich verweigert, unmittelbar die Barbarei befördert, als welche die Kultur sich enthüllte. Ich danke euch fürs Zuhören.